2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Feier. Ja!
Moin, es ist Mittwoch, der 31. Januar 2024. Mein Name ist Michael. Und ich bin ja noch wahnsinnig geknickt wegen des gestrigen Ausscheiden im DFB-Pokal. Aber all das hilft ja nichts, denn wir haben bereits wieder ein hochkarätiges Heimspiel am Samstag um 13 Uhr im Terminkalender stehen. Dann geht es gegen den Tabellenführer Fürth am Millerntor wieder um Punkte. Dazu habe ich mir heute eingeladen, Danny aus Fürth. Moin, Danny.
Moin, Michael.
Danny, du warst schon so oft bei uns im Format, wahrscheinlich mittlerweile so mit Stefan von Sandhausen, der nun diese Saison nicht dabei sein kann, mit der am meisten mit dabei war. Deswegen mache ich heute einfach mal kurz die Vorstellung, weil die meisten dürften dich kennen und du kannst mir hinterher mal sagen, ob ich richtig lag mit dem, was ich hier von mir gegeben habe.
Ich bin gespannt.
Ja, so Danny, irgendwie um die 26, 27.
Ja, 26.
26, okay, super. Gebürtiger Fürther. Vor einiger Zeit auch mal in Bochum studieren, da hatten wir mal gesprochen, 2019, und bist aber mittlerweile wieder in Fürth, wenn ich das richtig weiß.
Nee, ich bin innerhalb Bochums mit meiner Freundin zusammengezogen.
Ah, siehst du, dann habe ich das falsch recherchiert.
Es bleibt tief im Westen.
Ja, du bleibst im Westen, okay, alles klar. Und ansonsten, du kommst aus einer richtigen, begeisterten Fußballfamilie, schon dein Vater, schon dein Großvater war oder ist sein ganzes Leben lang Mitglied bei Fürth und dein Vater hat sogar in der Jugend dort gespielt, ne?
Genau, mein Großvater war tatsächlich seit 1929 Mitglied, hat auf jeden Fall noch eine deutsche Meisterschaft miterlebt. Und ist zeitlebens in den Dornhof gegangen. Mein Vater hat in irgendeiner Jugend gespielt, jetzt im Breitensportbereich natürlich, aber hat dort gespielt und ist auch zeitlebens dann damit sozialisiert worden. Und für mich, also es gibt Fotos, die habe ich auch mal auf Twitter geteilt, da war ich irgendwie noch kein Jahr alt. Da bin ich mit Fürth-Fahne im Nürnberger Stadion gewesen, weil mein Vater da gearbeitet hat. Also das ist, mehr im Blut kann ich es nicht haben.
Genau, das ist auch die Erklärung dafür, wie du halt zum Fußball gekommen bist. Das ist durch deine Familie bedingt, das Ganze.
Ich habe mittlerweile tatsächlich herausgefunden, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, dass aus meiner anderen Familienhälfte es tatsächlich einige FC Nürnberg-Fans gibt, unter anderem auch einen Dauerkartenbesitzer. Also von daher scheine ich da...
Huiuiui.
Ja, da habe ich mittlerweile herausgefunden, dass ich da I dodged the bullet wieder in das sagen würde.
Verstehe, ja, okay. Gut, ja... So, du bist immer noch in Bochum und vielleicht nochmal kurz, wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, das ist eine gute Frage, weil seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich das ein bisschen geändert. Da kann ich ein wenig Selbstwerbung betreiben. Ich bin normaler Fan, also ich bin nicht in der Fanszene. Wir hattet ja letztes Mal ein wirklich tolles Gespräch auch mit dem Mario, ich glaube ich, von der Stradivia. Aber ich bin insofern normaler Fan. Ich beschäftige mich sehr viel. Ich bin ja Sozialwissenschaftsstudent und bin deswegen so ein bisschen ein Statistiker. Und beschäftige mich ein bisschen mit Statistiken um die Zuschauerentwicklung zum Beispiel. Und seit Ende letzten Jahres bin ich noch Teil der Fanseite kleeblattchronik.de. Das ist eine wirklich unfassbar aufschlussreiche, tiefe und datenreiche Chronik zur Geschichte der Spielvereinigung seit 1903, inklusive aller Meisterschaftsjahre, aller Jahre im absoluten Niedergang im bayerischen Amateurfußball in der Landesliga. Und darf da die aktuellen Daten von Spielen der ersten, zweiten Mannschaft und den Spielern und so weiter bearbeiten.
Und, ja, sehr gut. Wird direkt verlinkt.
Genau, und betreibe noch zusätzlich auf Twitter die so hobbymäßige Fanseite Ex-Kleeblätter, wo sich, das habt ihr ja auch hier, Neues von den Alten.
Neues von den Alten. Wo sind sie jetzt?
Genau. Da mache ich das auf Twitter als eine kleine Twitter-Seite, weil ich immer mal wieder lese, dass die ehemaligen Fürther-Spiele irgendwas Lustiges machen. Und ja.
Das kann ja auch episch ausarten, weil es ja wirklich viele gibt und die viel wechseln. Also wenn Ronny richtig seinen halbjährlichen Beitrag bei uns auf millanton.de macht, das ist ja wirklich ellenlang. Da muss man sich ja wirklich 3 Kaffee für holen, um das alles abzuarbeiten.
Auf meiner Transfermarkt-Watchlist sind auch fast 100 Spieler und im aktuellen DFB-Pokal-Halbfinale sind bei 7 von 8 Vereinen Ex-Leblatt-Spieler aktiv. Von daher ist schon ordentlich was zum Überblicken dabei.
Ja, sorry, vom Pokal habe ich gar keine Ahnung da. Machen wir nicht so oft mit.
Ja,
dieses Jahr ein bisschen mehr.
Kenne ich das Gefühl.
Ja. Gut, ja, uns eint ja übrigens auch, dass ihr gegen eine Mannschaft rausgeflogen seid dieses Jahr im Pokal, die wieder nächste Runde geschlagen haben. Ne?
Ich weiß nicht, Hamburg. Wovon du sprichst.
Oh, ja. Was?
Hamburg, das seid doch ihr.
Ja, Hamburg, Hauptsache DFB-Pokal. Ne?
quasi.
Ja, gut. Ding Dong, Werbung. Die Krüge hoch, die Kehlen weit, es ist wieder Senatsbock-Zeit. In der letzten Woche war wieder der jährliche Anstich des Senatsbocks im Hamburger Rathaus. Eine tolle Tradition in der Winterzeit, an der auch jedes Jahr unser Partner die Kehrwieder Kreativbrauerei teilnimmt. Jetzt ist die Senatsbock-Interpretation 2024 von Kehrwieder auch im Onlineshop in Flaschenform zu erhalten. In Erinnerung an die wundervollen Jahre von Julia und Olli Wesselow in der Karibik ziert die Kokospalme seit Beginn das Kehrwieder-Logo. Nun ließ Kehrwieder deren Frucht in eine ihrer Kreationen fallen. Der Kehrwieder Senatsbock 2024 legt sich wie ein Dessert schmeichelnd über die Zunge und versetzt euch direkt in einen weißen Traumstrand. Nuancen von Karamell verbinden sich mit zartbitteren Kakaoaromen und enden in einer herrlich süßen Kokosnote. Dabei herausgekommen ist die Schokoriegel-Edition des Hamburger Senatsbocks. Da möchte ich einfach nur sagen, Cheers! Den Senatsbock 2024 und alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Gehen wir direkt mal in sportlich rein. Ja, ihr seid mittlerweile Zweiter, ich hatte das eingangs schon gesagt. Und ja, jetzt kommt es eben zu diesem Spitzenspiel am Samstag. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr jetzt Zweiter seid? Und wie habt ihr euch in der Tabelle so weit nach oben arbeiten können?
Naja, im Endeffekt, also dass wir uns so hocharbeiten konnten, ist so dieses typische zweite Liga, alles ist eng beieinander, glaube ich. Also klar, wir sind jetzt halt Mitte Oktober ungeschlagen. Das würde auch in der ersten Liga nicht viel ändern, aber ich glaube, da wären wir dann halt nicht Zweiter, sondern wie Siebter, Achter hinter den Top-Mannschaften. Aber nachdem in dieser zweiten Liga alles möglich ist, reicht so eine Serie dann halt auch mal, um von Platz, ich glaube, 16 auf 2 vorzudrücken. Und das ist...
Ja, also kann man ja auch nochmal sagen, ihr habt zum letzten Mal verloren am 21.10. bei einem anderen Hamburger Zweitligisten. Und habt dann ab dem 27.10., also Heimspiel gegen Osnabrück 4-0, habt ihr eure Serie gestartet, die darin mündet, dass ihr einfach mal in den neun Spielen 23 von 27 möglichen Punkten geholt habt und ein Torverhältnis habt, also Tore 16 gegen Tore 4, was wirklich sehr wenig ist an Gegentore. Also das erinnert, das ist so auf dem Niveau vom FC St. Pauli, kann man schon sagen.
Zwei davon noch in einem Spiel, ne? Also.
Zwei davon in einem Spiel. Und wenn man mal generell, mal abgesehen von diesen neuen Spielen, einmal im August habt ihr mal 5-0 verloren bei Hertha. Ich glaube, das würde ich auch mal direkt abziehen. Also ihr habt so für mich, also es ist so eine, wie soll ich sagen, so ein Ausschlag nach oben, der einfach zu hoch ist. Insofern, wenn man das mal abzieht, dann habt ihr einfach auch genau 16 Gegentore. Ich weiß, dafür werden mich einige rüffeln hier, dass ich das tue, aber das sehe ich nun mal so. Ich mache das, weil es geht. So.
Ja, das ist ja, du sprichst ja mit einem Statistiker, das ist ja durchaus richtig etabliert, dass man die Spitzen und Tiefpunkte abzieht.
Genau.
Ich habe ja auch auf Twitter mal gepostet, wir haben irgendwie, ich glaube, paar 20, also Anfang 20 quasi Gegentore, und davon haben wir 11 Stück aus 3 Spielen kassiert. Also wir haben ja einmal 5-0 verloren, wie du gesagt hast. Wir haben 2x3 kassiert. Also 11 von 21 aus 3 Spielen kassiert. Das ist schon, sagt schon einiges aus über auch die Entwicklung dieser Mannschaft. Weil ja alle 3 Spiele waren ja auch am Anfang der Saison schon. Mit ja. Hannover und Berlin, was du ja schon gesagt hast, die waren ja direkt hintereinander.
Das war auch der Grund, warum ihr so schlecht gestartet seid. Halt.
Genau, das dritte war ja ein 4-3-Freak-Spiel gegen den KSC. Von daher.
Ja, der KSC macht öfter mal gerne Freak-Spiele, wie man letztes Wochenende auch sehen konnte.
Die öfter Hamburg mal 4-3 ausgehen, das ist.
Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, also ihr habt euch ganz klar stabilisiert und da ist auch die Abwehr ein ganz klarer Erfolgsfaktor. Ist denn ein Erfolgsfaktor auch, dass Alexander Zorniger als Trainer da ist? Seit Oktober 2022 ist er das ja und hat jetzt erstmal seine erste richtige Saison, kann man jetzt sagen, so. Und wie spielt er da quasi in dieses Konstrukt rein?
Sehr stark. Also da muss man ja auch dazu sagen, als der uns übernommen hat, waren wir, ich glaube, Vorletzter oder Letzter gleich. Letztes Jahr in der zweiten Liga haben wir sind ja abgestiegen und hatten da den Wiedereinstieg in diese zweite Liga völlig verplant. Und ich habe tatsächlich, weil wir das im Vorgespräch ja kurz angeschnitten haben, auch zwischenzeitlich rausgesucht, in der Zorniger-Tabelle quasi der letzten Saison ist er trotzdem immer noch Sechster gewesen. Das heißt, es ist kein Trainereffekt im klassischen Sinne, sondern es ist ganz klar zu sehen, dass das ein sehr hochqualitativer Trainer ist, der weiß, was er tut, der ein klares Konzept für Fußball hat. Ich meine, davon spricht ja jeder Kommentator bei jedem Spiel von uns, der Zorniger-Fußball, der erkannt hat, was diese Mannschaft kann, wo die Stärken sind, wie er sie ausrichten kann und der diesen Fußball halt sehr, sehr erfolgreich implementiert hat und den auch sehr gut spielen lässt. Wir haben letztes Jahr noch immer wieder gesprochen von Abwehrleveln. Da haben wir immer unsere Heimspiele gewonnen und haben fast jedes Auswärtsspiel verloren, was für einen 100% Auswärtsfahrer wie mich natürlich immer eine schöne Statistik ist. Aber ja, man merkt einfach wirklich seit diesen mittlerweile ein Jahr und 2, 3 Monaten, wo er da ist, jedes Mal, wenn man irgendeine Schwäche sieht, die sich über 2, 3, 4 Monate auftut, merkt man, dass daran gearbeitet wird und dass diese Schwäche entweder verschwindet, ist jetzt natürlich einfach gesagt, oder halt deutlich abschwächt sich auch. Besagte Auswärtsschwäche, wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, 2 Auswärtssiege in der ganzen Saison. Jetzt haben wir seit, was ist ja gesagt, Mitte Oktober kein Spiel verloren und seitdem, außer das Spiel auf Schalke, das unentschieden ausging, jedes Auswärtsspiel in der zweiten Liga auch gewonnen.
Ja, kann man auch mal sagen, das ist ausgeglichen bei euch, ne? Also 3-3-3 ja. Habt ihr die Auswärtsspiele bestritten, ne? 3 Siege, 3 Niederlagen, 3 Unentschieden.
Genau, wir haben auf Schalke unentschieden. Und wenn man sich anschaut, wann diese 3 Siege auch kamen im Auswärtsspielen, das ist ja auch eine sehr neue Entwicklung. Wir haben jetzt in Paderborn gewonnen, wir haben in Kaiserslautern gewonnen, was übrigens eine sehr interessante Sache, einer der Top 3 Auswärtssieger vor höchstem Publikum in der zweiten Liga von uns war. Wir haben so eine Statistik, die ich mal ausgegraben hatte, dass wir irgendwie in der zweiten Liga immer, wenn wir gegen eine dieser Großmannschaften spielen, wie auch euch, ich zähle da immer so ab, die 29.000, 30.000, also eigentlich habe 30.000, aber ich nehme euch noch mit dazu, weil
das ist knapp, nett. Danke.
Knapp dran rumschrammt. Wenn wir in Hamburg beim HSV spielen, wenn wir auch in Stuttgart spielen, wir verlieren da immer, haben irgendwie jetzt bei Kaiserslautern vor 5 Jahren mal bei euch und noch irgendwann mal noch auch in Kaiserslautern und einmal bei 1860 gewonnen. Und diese knapp 40.000, 45.000 Zuschauer, wo wir da im Oktober gewonnen haben, waren, ich glaube, die dritthöchste Zuschauerzahl der zweiten Liga, vor der wir jemals gewonnen haben.
Okay.
Von daher, da werden alte Schwächen, die dieser Verein, diese Mannschaft seit vielen Jahren hat, werden einfach angegangen und der Mann, der ist pragmatisch, muss man sagen. Also der hat auch dieses klare, aggressive Pressing, schnelles Umschalten. Das hat er, als es nicht so lief Anfang der Saison, hat er das ein wenig umgebaut, hat ein bisschen mehr auf defensive Stabilität gesetzt, wie du ja auch schon gesagt hast, was ja auch nachweisbar ist, hat ein bisschen weniger auf diesen bekannten zorniger Hurra-Fußball gesetzt, innerhalb seines Systems, und das ist perfekt aufgegangen. Also muss man einfach sagen, der Mann hat einen Plan, ist pragmatisch, ist sich auch nicht so stolz, von seiner eigentlichen Identität mal abzuweichen oder sich abzuändern, und das führt aktuell zu einem Erfolg, der, wie du schon sagst, der lange Zeit in der zweiten Liga, da hat ja keiner so richtig drauf geschaut, was wir machen. Und dann plötzlich, als wir letztes Wochenende gegen Kiel gewonnen haben, war die ganze Twitter-Timer voll von wegen, wo kommt Fürth denn jetzt auf einmal her, ne?
Genau, ihr seid mit 2 Siegen genau wie wir gestartet. Einmal ein 1-0 in Paderborn und jetzt zu Hause ein 2-1 gegen Kiel, ne?
Ja, von daher, um deine Frage zu beantworten, würde ich schon sagen, dass Zorniger der Architekt und das Mastermind hinter dieser aktuellen Erfolgsserie durchaus ist.
Ja, okay. Und unser alter Bekannter, euer Sportgeschäftsführer Rashid Azizouzi, wie spielt der da so rein in diese ganze Geschichte, diese Saison?
Natürlich, also ich würde die beiden nicht in einem Atemzug nennen, weil die natürlich klare Aufgabenfelder haben, aber dem seine Arbeit kann man bei uns natürlich auch nicht hoch genug schätzen. Der spielt, was er natürlich bei uns machen kann, das Game quasi im Long Run. Da ist niemand, der sagt, wir wollen jetzt dieses Jahr aufsteigen und wir brauchen die Spieler, oder wenn ein Spieler kommt und nicht sofort einschlägt, sondern 2, 3 Saisons bleibt, braucht und eine Saison mal eben schlecht startet wie die letzte oder diese, dass er dann die zweite Saison, die so gestartet ist, dass wir nach einigen Spieltagen auf einem Abstiegsplatz standen, dann wird hier nicht seinen Stuhl gefordert, sondern der hat quasi die Geduld, die man braucht, wenn man so denkt wie er. Also es gibt ja einige Podcasts mit ihm auf verschiedenen Plattformen. Einerseits vom Podcast einer unserer Ultra-Gruppierungen, wo wir auch sich mal eine Stunde mit ihm unterhalten haben, von der Zeitung. Und überall schlägt durch, dass er jemand ist, der halt ein bisschen langfristiger denkt, was im Profifußballgeschäft riskant ist natürlich, aber was bisher sich immer ausgezahlt hat. Ich meine, seit er 2017 oder 16 sein Amt wieder übernommen hat, sind wir einmal aufgestiegen, sind jetzt wieder, also ich denke, wir sind im Aufstiegskampf. Wenn wir irgendwie 7 Punkte auf Platz 6 haben, sollte man schon davon sprechen, finde ich. Und das ist natürlich eine Strategie, die sich immer ein bisschen auch deswegen auf Kritik fußt, weil sie ja dieses Jahr, das wird ja auch jeder erkannt haben, viel auf Leihspieler setzt. Man muss allerdings natürlich auch sagen, mit Robert Wagner finde ich einer der besten Sechser dieser Liga, den kriegt man als Fürth nicht dauerhaft. Jonas Urbig, auf den man bestimmt auch noch gleich zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall.
Schon als zukünftiger Nationaltorwart betitelt wurde, den kann man als Fürth, also der wird Köln wahrscheinlich verlassen für über 10 Millionen. Davon geht man aktuell aus, was man so bespricht. Das geht natürlich nicht. Solche Spieler als Fürth in die zweite Liga locken, das geht mit dieser klaren Identität, für die er steht. Er hat irgendwie gesagt, wir wollen für junge Spieler stehen. Ich glaube, oh, es waren 8000 Spielminuten von unter 23 Spielern, die wir haben, und der nächstbeste Verein im Profifußball hat 4000. Also er steht für eine glasklare Identität, Junge, meistens Deutsche, kein Nationalitätsding, sondern halt, man ist in Deutschland, da konzentriert man sich halt auf einheimische Spieler, junge Spieler weiterentwickeln, die man bekommt, die man teilweise gekauft bekommt, wie Amendo Sieg, den wir ja von Bayern 2 gekauft hatten, die man teilweise nur per Leihe bekommt, weil sie zu gut sind, damit sie in die zweite Liga verkauft werden, und denen halt auch einfach die Spielzeit geben und denen das Vertrauen schenken, auch einen Stammplatz zu haben, wenn sie ein paar schlechte Spiele haben, wenn sie, wie gesagt, auch ein bisschen brauchen, in die Saison reinzufinden. Und das ist das, wofür er steht. Das ist das, also ich habe gerade Zorniger als Architekt der sportlichen Ebene auf jeden Fall, Assouzi ist genau sein unbestrittener Architekt auf der Zusammenstellung, auf der einfach die Mannschaft, ja, zusammengestellt, und vieles von dem, was er sich vorstellt, funktioniert auf jeden Fall.
Ich habe auch immer so das Gefühl, so das ist auch ein ruhiges Arbeiten in Fürth, weil er halt nicht so die große, ganz große Medienlandschaft ist. Der Club ist noch davor irgendwie, der prallt bei dem prallt immer alles
Genau.
ziemlich so auf oder ab oder an. Und bei euch ist einfach mehr Ruhe drin. Ihr könnt da ein bisschen ruhiger arbeiten, und das kommt mir immer wieder so vor. Also ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei St. Pauli, aber ich habe auch das Gefühl, in Hamburg ist die große Hektik immer bei euren Stadtnachbarn, und bei euch ist auch ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt natürlich nicht,
Ja,
wahrscheinlich nicht so viel bei uns, aber
kommt immer auch ein bisschen drauf an. So, wir haben natürlich ein paar mehr Medien in Hamburg. Da gibt es welche, die sind so auf bestimmte Sachen und Vereine eingeschossen. Und aber ansonsten, ja, also berichten natürlich alle über uns hier, die gängigen Medien. Das ist aber, ja, ich glaube, da ist der andere Zweitligist hier noch ein bisschen mehr im Fokus auf jeden Fall.
genau,
Also
und ich denke,
vor allen
das
Dingen im
ist auch,
negativen Sinne auch oftmals dann halt.
ja gut, selbst verschuldet. Da
Ja, also wenn man
gibt
so wie
Vereine,
wir
wo ich mehr
einfach.
Mitleid hätte.
Wenn man einfach so wie wir einfach nie verliert, dann ist das gar nicht, dann ist es ja auch schwierig, da irgendwelche Angriffspunkte zu finden.
Das ist natürlich auch richtig, ja.
Genau, lass uns noch mal speziell mal auf eure Abwehr gucken, bitte,
Gerne.
weil ich da so Parallelen zum FC St. Pauli ganz einfach sehe. Also ihr spielt da mit so einem Hybrid auch aus Dreier- bzw. Fünfer-Abwehrkette. Und mir ist aufgefallen im Spiel gegen Kiel, dass ihr genauso wie wir das ganz oft, wenn, ja, oder ganz, so ganz oft zu so spielen, dass man halt direkt den Spielaufbau über den Torhüter schon im 5-Meter-Raum flach, kurz, quasi, und sich da flach quasi, also dann aus dem Fünfer raus spielt. Das ist ja, wie soll ich sagen, eine Systematik, ein Spielsystem, wo man einfach ganz viele Leute braucht, die das verstehen, wie es funktioniert auf der einen Seite, die technischen Voraussetzungen mitbringen, und natürlich der Torwart muss da, spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Wie siehst du denn da so euer Aufbauspiel bei euch in der Abwehr?
Ja, wie du schon sagst, es ist oftmals sehr ruhig. Jonas Urbech mit dem Ball ist sehr, sehr gut. Logischerweise, es gibt da ja auch immer Analyse, Seiten, etc., die realtaktische Aufstellung, die ja, glaube ich, bei euch mit Tim, der ja auch sehr im analytischen Bereich dabei ist, der
Ja.
postet ja auch oft sowas. Der wird es von unserem Spiel dann am Wochenende auch einer geben. Und normalerweise also manchmal sieht man da Jonas Urbich in einem Spiel, wo wir dominieren, zum Beispiel gegen Osnabrück, könnte man meinen, er ist Innenverteidiger von seiner realtaktischen Position.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die man getroffen hat. Also man hat ja einen sehr guten Zweitligatorwart gehabt in Andreas Lind und hat sich aktiv entschieden, wir wollen einen, der das kann. Genau diese Qualität mit dem flachen Spielaufbau vom Tor heraus. Und hat sich da natürlich darauf eingerichtet. Also wir haben das dann meistens auch ein bisschen asymmetrisch so, dass unser Linksverteidiger, also unser linker Flügelspieler oder rechter Flügelspieler bleibt halt in der Kette und der andere drückt auf, etc. Und dann haben wir halt auch wirklich die Ruhe weg. Logischerweise muss man ja haben. Und dieses Aufbauspiel ist, glaube ich, auch ein sehr guter großer Faktor davon, dass man die Spiele gewinnt, weil
Ja.
wir haben einfach ballsichere Innenverteidiger, ballsicheren Torwart. Und ist natürlich nicht ganz eure Qualität, wenn ich mir da eure Abwehr anschaue mit Wahl, Metz. Das ist dann natürlich teilweise auch nochmal eine Qualität drüber, aber diese Identität, die gibt es bei uns durchaus auch, das ist schon recht.
Ja. Ja, genau. Also bei euch ist das ja sozusagen die drei Innenverteidiger Michalski, Jung und Dietz und dann halt auf den Außen links Petkov und rechts Aster, ne?
Genau, das war jetzt gegen Kiel so. Das ist ein bisschen eine Notsituation gewesen. Lukas Petkov ist eigentlich Achter, Zehner, Stürmer. Man hat das dann asymmetrisch, wie gesagt, so gespielt, dass der Linksverteidiger Petkov oft in die Mitte eingerückt ist als zusätzlicher Mittelfeldspieler. Und dafür dann die Dreier, dann dafür der linke Innenverteidiger quasi den breiten Aufbau von hinten aus gemacht hat. Der eigentliche linke Flügelverteidiger wäre Gieselmann, der ist seit Monaten verletzt. Der Ersatz dafür ist Haddadi, der war beim Afrika-Cup.
Den hätte ja ich übrigens so gerne gehabt, Gieselmann bei St. Pauli, ja. als der da im Gespräch war letzten Sommer von Union ist der gekommen,
ja.
Ne?
Ja, da hatten wir dann wahrscheinlich den großen Bonus, dass er hier schon mal war, denke ich.
Ja, ja, genau. Also das ist natürlich ein super gestandener Fußballer halt, der total viel Erfahrung mitbringt. Ne?
Auf jeden Fall. Und normalerweise ist unser linker Innenverteidiger, der auch gleichzeitig der beste Innenverteidiger ist, ja Luca Itter, der aber auch schon seit Ende Oktober verletzt ist. Das heißt, wir spielen also ein klein bisschen mit einer Notelf. Wir haben auch in Paderborn mit einer Viererkette gespielt, auch aus dieser Not heraus. Gideon Jung, der ja lange bei eurem Stadtnachbar gespielt hat, der ist mit dem Ball wirklich Zweitligaspitze, hat aber immer wieder so ein paar, sag mal, Slapstick-Aussetzer drin. Ich denke da an das letzte Spiel bei euch, wo er in der, ich glaube, 35. Minute den Ball verspringt, dann euer Stürmer den Ball klaut, er sieht eine glattrote Karte wegen Notbremse.
Ja, genau. Mhm.
Das hat er relativ häufig in seinem Spiel drin. Michalski ist ein absoluter Turm. Der ist ein bisschen klassischer Innenverteidiger, kann mit dem Ball relativ wenig anfangen, ist nicht der schnellste, aber versucht einen hohen Ball gegen ihn zu spielen, du hast keine Chance. Der hat auch irgendwie 4 Tore, glaube ich, schon gemacht dieses Jahr nach Ecken. Oder 3, ich weiß es nicht genau. Also da haben wir haben da so eine klare Struktur, wir haben 2 Innenverteidiger, die wirklich, wirklich gut mit dem Ball sind. Maxi Dietz ist auch so einer, der ist gelernter Sechser auch, das merkt man ihm auch klar und deutlich an. Der ist, wie gesagt, ich arbeite ja oft Spieler der zweiten Mannschaft für die Kleeblatt-Chronik. Der ist da immer als Sechser gelistet gewesen, als er noch bei der U23 war, bis kurz vor seinem in die erste Mannschaft hochziehen. Der ist mit dem Ball einfach klasse. Und über ihn und dann normalerweise Itter oder halt Jung läuft meistens dann der Aufbau. Und deswegen suchen sich Gegner, auch wenn sie uns hoch anlaufen, meistens Michalski an, weil der dann eher derjenige ist, der zum langen Ball, der aus der klassischen Innenverteidigerschule ist, der lieber den Ball sicher wegschlägt, als den riskanten Pass zu versuchen.
Oder auch mal Jung, weil man weiß, dass der auch mal einen Bock schlägt. Ne?
Genau, wobei den laufen sie dann eher an, wenn er den Ball irgendwie annehmen muss, aber ja. Der
okay, gut. Also wie gesagt, ich finde, da sind sehr große Parallelen halt zwischen Hürzeler und Zorniger, auch bei dem System, wie er umstellt, wie er anpassen lässt, wie variabel er das spielen lässt und so. Ohne dass ich das jetzt alles im Detail genau erklären könnte, aber ich habe das Gefühl, da treffen wir so 2 gleichrangige Trainer aufeinander, irgendwie so vom ganzen Mindset her auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hat man auch klar gesehen im Hinspiel, dass sich dadurch, dass da 2 ähnliche Mentalitäten aufeinandertreffen, sich das auch sehr, sehr stark neutralisiert hat auch. Das Hinspiel war ja, ich glaube, für uns beiden eines der Spieler, das nicht so toll anzuschauen war, war ja auch unglaublich heiß im Rundhof damals.
Obwohl wir das eigentlich gewonnen hätten durch das 1-0 von Albers, aber das.
Ja, die eine andere Geschichte, die ihr hättet sehen müssen, aber das ist ja auch eine andere Geschichte.
Ja, stimmt. Genau, so ja, das war so ein richtig heißer Spätsommertag gewesen.
Genau, so erzählt sich dann jede Seite immer das.
Natürlich.
Wenn das mal, wenn der Schiedsrichter das.
Ja.
Und am Ende gleicht sich's doch aus.
Klar. Genau, vielleicht nochmal zu Jonas Obrig. Du hast jetzt schon viel über ihn erzählt. Also der Typ ist ja, also weiß ich nicht, ein Phänomen. Der ist 20. Oh. Irgendwie sieht aus wie 15, finde ich. Also das ist jetzt, soll jetzt nicht despektierlich sein. Ja. Das ist einfach so, finde ich, bei ihm. Man kann gar nicht so, wenn man ihn so sieht, ins Gesicht schaut, denkt man nicht, dass das hier der neue Nationaltorwart wird und wie gut der ist. Und man muss sagen, er hat das schon 9-0 gespielt diese Saison. Ja. Danach kommt der Torwart vom Stadtnachbar mit 8 und danach halt unser Torwart bei sie mit 6. Also 9 halt, das ist schon richtig viel. Ich fand, gegen Kiel hat er so ein bisschen beim Gegentor mitgewirkt tatsächlich. Ja, da sah er nicht ganz so gut aus. Aber ich finde, alles, was ich von dem bisher gesehen habe, diese Saison, waren so viele geile Sachen mit dabei. Und wie gesagt, mittlerweile werden gute Torhüter ja nicht mehr nur an den Paraden gemessen, sondern vor allen Dingen auch, wenn sie so ein System spielen wie Zorniger, wie spielen sie mit? So, das ist ja so mittlerweile 50-50, würde ich fast behaupten, irgendwie. Genauso ist es bei Vasilia auch. Also, das ist ja, der wird einmal an seinen spielerischen Fähigkeiten mittlerweile gemessen und an seinen Torparaden. Ja, Jonas Obig war letzte Saison noch ausgeliehen von Köln an Jan Regensburg, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Jetzt zu euch, Riesen-Coup. Ja, da ist eigentlich meine größte Frage, der ist aber wieder weg wahrscheinlich im Sommer, oder?
Ja, der ist definitiv weg. Also,
zumal ja Köln auch gar nicht einkaufen darf und so, ne?
Also, das ist richtig. Also ich denke mal, wenn Köln absteigt, wo ja auch viel hinläuft, dann wechselt er nächstes Jahr irgendwohin in die erste Liga oder ins Ausland.
Okay, okay.
Oder wenn sie nicht wenn sie irgendwie die Klasse halten würde, deren Stammtorwart, weil der
ist. Stimmt, die, natürlich dürfen sie verkaufen, natürlich, wenn Angebot
kommt. Genau, verkaufen dürfen sie. Ja. Rückkehrer dürfen sie wieder einsetzen. Genauso auch Lemperle, der vorne bei uns spielt.
Also, sie könnten ihn auch einsetzen, tatsächlich, Obig, in der Saison. So, das liegt erstmal auf der Hand, aber den zu versilbern, das muss man ja fast machen, weil der einfach, kann man ganz klar sagen, zu den größten Talenten Europas, der Welt gehört. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
Also. Ich sehe ihn von den jungen deutschen Torhütern zum Beispiel vor Atobulu wahrscheinlich auf ähnlichem Level. Man muss natürlich sagen, er hat Schwächen. Also gegen Paderborn hat er jetzt eine absolute klasse Leistung gehabt. Aber was du schon gesagt hast, er hat noch ein paar Schwächen bei der Strafraumbeherrschung manchmal. Wenn da viel vor ihm los ist, habe ich das Gefühl, fehlt ihm so der Instinkt, wann er wie wegbleiben muss, wann er wohin muss.
Ja, gut, das kann man ja, das lernt man ja auch noch. Das ist ja
20, klar.
Das ist ja ein Teil der Entwicklung, solche Sachen. Also, aber sonst bringt er ja wirklich alles mit, finde ich, so durch die Bank und ist halt auch ein Garant für eure starke Abwehr, ganz einfach.
Ja, es finde ich auch ein klares Beispiel dafür, was ich am Anfang meinte, dass Spieler halt bei uns auch Fehler machen dürfen. Ich meine, er hat am Anfang nicht überzeugt. Die ersten paar Spieltagen dachte ich mir auch, okay, wieso tun wir nicht Linde ins Tor? Der ist besser. Aber man sieht halt einfach, dass so ein junger Spieler, wenn er mal 10 Spiele gemacht hat, wenn er so eine Selbstsicherheit einkriegt, ich meine, gegen Hertha hat Urbig, also Hertha war bis dato ohne eigenes Tor, hat Urbig den Gegner angeschossen, weil es ins Gegentor, also ins Tor, und das war deren erstes Saisontor. Und bei eurem Stadtnachbarn, bei unserer letzten Niederlage, es sah auch nicht so gut aus beim ersten Gegentor, aber von solchen Fehlern, da sind wir halt dann quasi ein Verein, wo wir sagen, okay, ihr seid jung, ihr müsst Fehler machen, nur so lernt ihr. Bei uns dürft ihr die machen, der bleibt im Tor. Und man sieht halt jetzt dann auch schon in dieser Saison, was man von so einer Strategie auch manchmal hat, weil er sich meiner Meinung nach innerhalb dieses halben Jahres, das jetzt bei uns ist, so schon deutlich, deutlich weiterentwickelt hat. Ich würde sagen, er ist jetzt schon nochmal eine Klasse besser, als wie er bei uns angekommen ist.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe ihn jetzt so bei Jan Regensburg oft gesehen und jetzt bei euch. Und immer da, wo er die Fehler macht, das sehe ich eigentlich gar nicht so, die Spiele in der Regel. Also es war jetzt gegen Kiel einmal, aber das war ja nun auch ein Spitzenspiel. Ansonsten habe ich nur Sachen gesehen, wo der echt herausragend war tatsächlich. Also in allem, was er da getan hat. Und er ist auch schon echt so ein Sprachrohr auf dem Platz mittlerweile, würde ich sagen.
Ja,
ne?
Ja. Also das ist auch so was er sich einfach entwickelt hat. Und er schaut immer so lieb aus, wie du schon sagtest. Er schaut aus, als könnte, also das gibt ja einige Torhüter, wo man sagt, er sieht aus, als könnte keiner Seele was zu leide tun. Und dann ist er das große Sprachrohr, aber er dirigiert mittlerweile auch. Also das ist jetzt kein Hot Take mehr, nachdem was Krasniok gesagt hat, aber ich denke schon, dass er mittlerweile einer der besten 1-2-3 Keeper der zweiten Liga ist und definitiv Bundesliga-Format hat. Und
ich glaube, Kwasniok hat sogar gesagt, dass er halt mal Neuer beerben wird. Das war, glaube ich, Kwasniok, ne?
Ja, genau. Ja, das hatte ich auch im Kopf, als du das gesagt hast. Neuer sah ja, als er angefangen hat, auch so aus, so ein bisschen milchbubihaft.
Ja, genau. Ja. Gut, okay, alles klar. Wo wir gerade bei dem Thema sind, Torhüter, können wir direkt mal gucken bei euren Wintertransfers. Ist nicht viel gelaufen, ist jetzt nicht so wie Kaiserslautern und ich brauche jetzt 10 Minuten, um alles auseinanderzuklabüsern. also das ist zum einen ist das Leander Popp als Stürmer, der kam von Hertha aus der U23, der wurde auch schon eingewechselt gegen Kiel, ne?
Genau, der hat in der 89. Minute sein Debüt feiern dürfen, hätte fast noch ein Tor geschossen aus dem Konter. Der ist, ich glaube, 18 und 19. Wir hatten ja Abiyama nach Kaiserslautern verkauft, einer von 183 Spielern, die gekauft haben.
Richtig.
Abiyama, der dort bisher keine Minute gespielt hat und einmal nicht im Kader war, aus Zitat, er sei in einem sportlichen Loch, wo ich mir auch dachte, okay, was ist, ihr kauft den und im ersten Spiel ist er in einem sportlichen Loch, was macht ihr?
Ja.
Aber.
Ja, ist ja, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht schon mal irgendwie, also wenn er jetzt gerade im sportlichen Loch ist, genau. Ansonsten habt ihr noch, ja?
Haben wir da, genau, wollte nur sagen, wir haben da eine kleine Lücke geschlossen, haben noch weiteren Stürmer, der auch Flügelspieler kann, also einen schnellen Konterstürmer, und ist einfach auch ein Vorgriff für die nächste Saison quasi.
Ja, es ist eher so, erstmal
Kaderplatz
so,
zu füllen, genau.
Ja, erstmal Backup so, ne? Und genau, dann ist noch kein Maxi hochgezogen worden von der eigenen Jugend irgendwie jetzt in der Winterpause. Ist auch eher ungewöhnlich, ne, oder?
Genau, wir haben Semir Kaimachi, Dennis Pfaffenroth und Philipp Müller aus der U23 in die erste Mannschaft anscheinend hochgezogen, denen man allen dreien auch großes Talent nachsagt. Also ich habe heute einen Artikel bei uns in der Presse gelesen, dass ein Grund ist, dass wir auf Leithäuter setzen aktuell, dass man Kaimachi oder einem anderen U17-Torwart, glaube ich, oder U18, weiß ich nicht, Jan Mottl, dass man denen definitiv zutraut, in den nächsten paar Jahren die Nummer 1 für uns dauerhaft zu übernehmen und denen keine langjährige Nummer 1 quasi vor die Nase setzen möchte.
Ja, okay.
So ein bisschen das, was Stuttgart auch macht, die ja Dennis Simon haben und die aktuell so Brückentorhüter suchen wie Alex Nübel. Der Kaimachi wird, denke ich, trotzdem weiter in der U23 spielen. Hast du ja schon gesagt, wir haben oder angedeutet, wir haben ja auch Nils Körber verpflichtet.
Genau, das ist eigentlich nochmal die Sache, die jetzt die gestern erst rauskommt, oder gestern oder vorgestern, dass ihr Nils Körber von Hansa Rostock geholt habt, weil Linden halt nach Schweden zurückgeht, ne? Also genau. Wahrscheinlich jetzt so. Also ist noch nicht durch, das Thema, oder? Also habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Aber obwohl, morgen ist schon Schluss, glaube ich. Ne?
Weiß ich nicht, ob die Schweden da auch schon Schluss machen.
Ach nee, die spielen ja mal nach einem Jahr und so, ne?
Also. Aber der geht auf jeden Fall und wir haben uns dann offenbar entschieden, wir wollten also Leon Schaffner, dessen Vertrag ausläuft, der hat anscheinend keine Zukunft mehr für rein, wollten anscheinend dann einen erfahrenen Nummer 2 haben. Ich habe auch gelesen, dass man Körper durchaus auch die Nummer 1 zutraut, aber halt Jonas Urbich vor ihm hat, der an dem erstmal kein vorbei ist. Und haben halt einen gesucht, der kein Problem damit hat, auf die Bank zu gehen. Und weil Andreas Lind ist einer von der Qualität, der ist definitiv auch Stammspieler in der zweiten Liga, der ist zu gut für einen zweiten Torwart.
Deswegen. Ja, das ist ja auch so ein fragiles System, sage ich mal, Torhüter in einer Profimannschaft. Ja. Also die 3 oder 4, sage ich mal, die bilden eine Trainingsgruppe jeden Tag. Das ist so klein und intim und da geht es ja auch klar um Hierarchie halt so ein bisschen. Und da muss man, glaube ich, sehr viel als Trainer auch so Psychologie walten lassen wahrscheinlich, ne?
Ja, definitiv. Früher, ich bin 26 und erzähle von früher, klar. Als ich in der Jugend war, hat man auch immer gesagt, die Torhüter sind immer so eine ganz spezielle Truppe. Aber ich denke schon, dass das wurde auch bei der Verpflichtung von Körber jetzt klar erwähnt, dass er einer ist, der kein Problem hat, Nummer 2 zu sein. Und genau so einen hat man gesucht, weil man natürlich, also man kann natürlich nicht sagen, wir setzen Jonas Urbig auf die Bank.
Nein, macht keinen Sinn. Also genau. Solange du den hast, musst du den auch spielen lassen. Das ist relativ klar erkennbar irgendwie, ne?
Genau. Und deswegen war das jetzt eigentlich beide Verpflichtungen sind nicht spektakulär, sind keine Stammspieler, sondern einfach Kaderfüllung, damit man keine Probleme bekommt.
Ja, alles klar.
Und ansonsten Dennis Pfaffenroth, wie gesagt, der ein schneller Konterstürmer ist, der ist noch hochgezogen, der hat gegen Paderborn sein Debüt gefeiert und Philipp Müller ist Sechser, der wahrscheinlich jetzt nicht viel spielen wird, der aber an die Profis schon herangeführt wird durch das Training und in den Kader und der auch die Auswärts, also der immer die im Kader steht auch und sollte ja mal gebraucht werden oder sollten wir mal 3-0 führen und man will ihm die Chance geben, sich einzuleben, ist die da ansonsten.
Gut, okay, ich glaube, dann haben wir erstmal ganz guten Einblick bekommen. Ich habe mir jetzt extra, wie gesagt, mal Abwehr und Torwart und so weiter rausgesucht, dass jemand vorne spielt wie Herr Gotter und so weiter, da sind wir natürlich, das wissen wir alle, das weiß jeder Zweitligist, jeder Zweitliga-Fan, dass der am besten immer doppelt bewacht wird. Ne, dazu sozusagen. Aber ich habe jetzt erstmal, wie gesagt, das Hauptaugenmerk auf die Abwehr gelegt heute. Vielleicht nochmal ein bisschen Statistiken. 40 Spiele bisher, 11 Siege nur für St. Pauli, 12 Unentschieden, 17 Siege für Fürth. Ja, du hattest schon gesagt, 0-0 haben wir im Hinspiel gespielt. Letzte Saison haben wir einmal 2-2 in Fürth gespielt und 2-1 hat St. Pauli zu Hause gewonnen. Die letzten beiden Heimspiele gegen euch auch gewonnen mit über 2-1. Ja. Das nur mal vielleicht dazu. Und wie meinst du denn sozusagen, was kann das für ein Spiel werden am Samstag?
Traditionell schauen wir am Millerntor nicht sonderlich gut aus. Also wir haben ja einmal bei euch gewonnen, ansonsten war ich bei euch jetzt 5-6 Mal und habe diesen einen Sieg gesehen. Das ist deswegen ist unsere Hoffnung, diversen Chat, also in dem Chat, wo ich bin und in diversen Online-Foren wurde auch geschrieben, hoffentlich geht das Spiel gestern bei euch, über das wir eigentlich nicht sprechen wollen, in die Verlängerung, weil man sich natürlich ein bisschen erhofft, dass man gegen nicht ganz so fitte Spieler von St. Pauli spielt.
Also, das muss man ganz klar sagen. Ne? Wir haben 134 Kilometer in Düsseldorf am Samstag gerannt, ja. Was ja schon völlig unfassbar ist, also dieser Wert. Und gestern halt nochmal und so weiter. Also, wenn es danach geht, ne, sind wir komplett im Arsch eigentlich, wenn man das mal so auf Deutsch sagt. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich an die Mannschaft und auch an deren Fitnesswerte und so weiter. Und ich hoffe, ja, die kriegen da die Regeneration bis Samstag gut hin.
Ja, du erwähnst da schon was. St. Pauli ist logischerweise die Mannschaft mit den meisten Kilometern. Wir sind auf Platz 4 dieser Tabelle. Also da, das wird natürlich wie immer bei solchen, du hast ja gesagt, die Identitäten taktisch ähneln sich da schon. Das wird ein intensives Spiel, das wird ein Laufspiel. Ich denke, das wird auch ein taktisch geprägtes Spiel. Und ich erwarte kein Feuerwerk.
Und müsste eigentlich nach allem, was wir jetzt so wissen, aus der Folge 0-0 ausgehen, ne?
Ja, also würde mich nicht großartig überraschen, vor allem was man ja bei uns, du hast ja unsere Abwehr gelobt, was ich ja immer so krass finde, ist, dass wir mit Abstand die wenigsten Tore von diesen Spitzenmannschaften geschossen haben. Mhm. Also Düsseldorf war ja letzter Gegner, hat 10 Tore mehr geschossen in der Liga als
wir. Ja, stimmt.
Von daher...
Ja, also ich glaube auch, dass es wird ein sehr, sehr intensives Spiel, ja. Und auch sicherlich wird bei uns wieder ein bisschen rotiert werden. Da werden bestimmt so einige Anpassungen vorgenommen werden. Und sicherlich, also ich lege mich auch fest, also auf dieses 0-0. Ich weiß nicht, welchen Tipp würdest du so abgeben wollen?
Mit einem 0-0 wäre ich zufrieden. Ich hoffe ein wenig darauf, dass ihr tatsächlich mit 134 Kilometern und 120 Minuten in den Beinen, dass wir irgendwie die Chance haben, euch 1-0 oder so zu schlagen. Aber das hofft jeder. Also ich würde mich darauf festlegen, dass nicht mehr als höchstens 2 Tore fallen, eher 1.
Ja. Ja, ich glaube auch, das wird ein hochintensives Spiel, wird lange 0-0 stehen und ich würde jetzt sogar sagen, bis zum Schluss 0-0. Wirst du im Stadion sein?
Ja, ich bin dieses Jahr tatsächlich endlich mal dabei, eine 100%-Quote auch zu schaffen.
Ja, das ist doch sehr gut, sehr gut. Also hast du eine 34er vor dir. Nee, hast du nicht, weil du ja die Heimspiele gar nicht so oft mitnimmst.
Genau, die Heimspiele kann ich nicht so oft nehmen, aber eine Auswärts 100% habe ich dieses Jahr das erste Mal. Eine 34er ist aber noch ein Langzeit.
Auswärts, okay. Aber auswärts 17er, so ungefähr. Genau,
plus 2-mal Pokal.
Ja, okay.
Und was man natürlich immer sagen muss, jetzt St. Pauli gegen Fürth, ich denke auch bei euch gibt es einige, die sagen, Pokal war jetzt ein Highlight, aber jetzt kommt Fürth. Aber man muss natürlich auch immer sagen, dass das traditionsreichste Duell dieser zweiten Liga ist.
Allerdings.
Platz 1 gegen Platz, ich glaube, 2 oder 3 seid ihr aktuell in der ewigen Tabelle.
Ja, sind wir nicht mal kürzlich Zweiter geworden und haben Alemannia Aachen überholt oder irgendwie sowas? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, so irgendwie sowas gab es da mal vor einiger Zeit.
Ich bin quasi am Live-Check dieses Claims. Ja, ihr seid Zweiter.
Ja, und Aachen ist Dritter, ne?
Genau, das spielen 2294 Spiele zweite Bundesliga gegeneinander.
So. Gut,
ein paar weniger, weil wir auch gegeneinander gespielt haben, aber...
Ja. Ja, schön. Traditionsreichste Duell in der zweiten Liga. Ist doch gut.
Absolut.
Gut. Du willst anreisen mit der Bahn oder was? Die genau. Bahn streikt ja nicht mehr, ne?
Richtig. Ich bin, ich fahre alles mit der Bahn. Das Busfahren aus Bochum auswärts wird natürlich auch ein bisschen schwer, muss man dazu sagen.
Ja, klar. Ja, das stimmt. Es sei denn, es ist irgendein Privatanbieter, wo man einzeln mitfährt, ne? Und nicht organisiert.
Natürlich.
Ja. Gut. Okay. Dann vielleicht nochmal, erstmal vielleicht mal so, vielen Dank an dich für die Zeit heute Abend, Danny. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema? Ich habe das Gefühl, bei euch ist nicht viel los irgendwie. So alles relativ ruhig, alle sind am vor sich hin arbeiten und so weiter. Keine großen Aufreger, ne?
Weiß nicht, ich überlege gerade, was bei uns los ist. Wir hatten leider einen medizinischen Unfall, der bei kurz nach Abpfiff gegen Kiel leider dann mittlerweile verstorben ist auf der Tribüne.
Okay.
Da möchte ich natürlich logischerweise, ich weiß, dass seine Familie auch engagierte Fans sind, deswegen sollten die zuhören, mein herzliches Beileid natürlich.
Ja, auch von meiner Seite aus, ne, klar.
Wir hatten, was ich gerade in einem Podcast von St. Pauli natürlich immer gut zu erwähnen ist, wo ich einen Moment hatte, wo ich auch einigermaßen stolz auf unser Verein war, dass wir letzten Freitags auch in Fürth war eine dieser Demos gegen rechts, wo unsere beiden Geschäftsführer auf der Demo Wortbeiträge geführt haben.
Ja, sehr gut. Also ihr seid da ja sowieso auch, finde ich, sehr engagiert vom Verein aus. Ihr habt auch letztes Wochenende halt den Holocaust Memorial Day, ja. Day mitgemacht und so weiter. Und wer die Folge mit Luca gehört hat zum Hinspiel, der weiß das natürlich auch alles sozusagen mittlerweile, wie das jüdische Leben in Fürth stattfindet, stattgefunden hat und so weiter. Ne?
Genau, unsere aktive Fanszene, mit denen ihr ja auch schon gesprochen habt, ist da auch enorm engagiert, was einen natürlich sehr stolz natürlich macht und einen sehr wohlfühlen lässt in diesem Verein auch, was, denke ich, mitten im fränkischen, bayerischen, süddeutschen Lande nicht ganz eine Selbstverständlichkeit ist, dass so ein kleiner Verein aus einer relativ kleinen Stadt wie Fürth so sich klar politisch positionieren kann und damit auch keinerlei Ärger innerhalb der eigenen Fanbasis hat, von daher...
Nein. Nee, genau, so nehme ich das auch wahr. Vielleicht dazu gleich nochmal passend der Demo-Aufruf für Samstag. Also nach dem Spiel gegen Fürth wird es dann, hat USP aufgerufen zum Demo, zu einer Demo, die ab 15 Uhr, also Treffpunkt ist 15 Uhr auf dem Südkurvenplatz, demonstrieren gegen AfD, Rechtsruck und Faschismus. Da gibt's ganz viele Unterstützer. Ich verlinke das auch nochmal. Der Millanton ist natürlich auch mit dabei. Und wenn ihr könnt, Zeit habt und so weiter, kommt ganz viel und schließt euch am Samstag um 15 Uhr der Demo an. Danny, ich wünsche dir eine gute Reise nach Hamburg und wir sprechen dann am Montag über Spiel, übers 0-0.
Ja. Ne? Ja, getippt haben wir ja schon. Können wir eigentlich nur noch tippen, kriegt Schürzel eine gelbe Karte oder nicht?
Ja, was ich mich jetzt frage, das habe ich überhaupt noch nicht durchdacht heute, diese gelb-rote Karte von gestern Abend, ist er jetzt sofort gesperrt wieder oder ist das nur für den DFB-Pokal?
Normalerweise ist das eine Pokalsperre, das heißt nächstes Jahr, das habe ich auf Twitter gelesen, das fand ich recht lustig, wenn dann St. Pauli im Erstrundenspiel bei, keine Ahnung, irgendeinem...
Bei Illertissen.
Genau, bei irgendeinem Bayernligisten oder in irgendeinem sächsischen Landesligisten auf der Tribüne Fabian Hürzeler wütet, das...
Genau. Gut. Danny, dann gute Fahrt, gut schönes Wochenende. Wir sehen uns und hören uns am Montag, ne?
Ich freue mich.
Ich mich auch. Den Hörerinnen wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Samstag und dann hören wir uns Montag zum Ende des Gesprächs wieder. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.